Ihr Lieben, vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal gezeltet. Habt ihr schon mal gezeltet? Ich denke, ne? Also ja, es ist ein Nicken, genau, Zelten. Man weiß, wie das geht. Also ich habe das auch schon gemacht. Also so ein Zelt ist ja so ein Haus auf Zeit, ne? Manchmal ein paar Tage, wenn es geht, auch mal eine Woche oder so. Ich habe mal, glaube ich, 2 Wochen in einem Zelt verbracht, auf einer Rüstzeit. Aber man wohnt da drin in der Regel nicht für Jahre. Also, da zieht man dann anderes doch dann vor. Und ein Zelt hat darüber hinaus die Eigenschaft, nicht unbedingt übermäßig sicher zu sein. Ich weiß nicht, was ihr so für Zelte habt, aber die Zelte, die ich so kenne, naja, werden zwar bei den Outdoor-Anbietern immer so angeboten, so, ja, also kannst du beim tiefsten Winter benutzen, ne? Und da passiert gar nichts, aber auf Dauer, naja, es ist eben doch nur Stoff. Ich erinnere mich an meine Kindheit in Bärenwalde, nicht weit von hier, an der Grenze zum Vogtland. Da hatten meine Eltern, oder da hatten die Eltern meines Freundes, so einen Kindheitsfreund gehabt, die hatten einen großen Garten gehabt und die hatten in dem Garten ein Zelt aufgestellt. Als ich irgendwann wieder meinen Freund besuchte, da klaffte in der einen Zeltwand ein Riesenloch. Ja? Zeltwand, Riesenloch. Was war passiert? Ganz einfach. Ein Schaf, was die Eltern gehalten haben dort, ist über die Zeltschnur gestolpert und ins Zelt hineingefallen. Da hat es die ganze Zeltwand zerrobt, ne? Also ein Zelt, das ist das, was mir dabei einfiel, ein Zelt ist nicht unbedingt ein sicherer Rückzugsort. Zumindest wenn es um Extremwetter wie Sturm oder Hagel oder Starkregen geht oder eben um stolpernde Schafe. Ihr Lieben, ich mache heute keine Beratung für Outdoor-Artikel, das überlasse ich lieber anderen. Ich habe mit dem Bild vom Zelt nur einen kleinen Anfahrtsweg gebahnt für das, was der Apostel Paulus im heutigen Predigtext sagt. Und vielleicht ist es euch noch im Ohr, dieses eine Wort Zelt, das kam immer wieder vor. Ich lese diesen ersten Vers nochmal so in einer etwas anderen Übersetzung. Wir wissen, dass wenn unsere irdische Zeltbehausung abgebrochen wird, wir ein Gebäude haben von Gott, einen ewigen, nicht von Händen gemachten Bau im Himmel. Paulus vergleicht hier unser Leben mit einem Zelt. Das heißt, unser Leben ist wie ein Zelt eine ziemlich zeitlich begrenzte Behausung. Eine zeitlich begrenzte Behausung. Das ist eine sehr nüchterne Sicht. Denn oft geht es doch so, dass wir so leben, als gäbe es kein Ende. Den Tod blenden wir gerne mal aus. Ich habe Menschen kennengelernt, die bewusst zum Beispiel den Friedhof meiden, die nicht mal zur Beerdigung eines Freundes oder Kollegen oder Nachbarn mitgehen, weil sie dann an den Tod erinnert werden. Mach Schnee, da gehe ich nicht rein, hat mir mal jemand gesagt. Kürzlich habe ich mal mit jemandem von einem Bestattungsinstitut gesprochen. Er sagte mir, so die Erfahrung, ne? Manche Leute, die würden sich erst über den Tod Gedanken machen, wenn sie beim Bestatter sitzen. Und viele seien dann von der Wucht des Todes überrascht und auch hilflos, weil der Tod vorher ausgeblendet wurde. Ihr Lieben, unser Leben ein Zelt. Von außen auch immer wieder bedroht und zerbrechlich. Wenn Krankheit und Tod in unser Leben hineinbrechen und Löcher reißen in unsere Seele. Wenn Schicksalsschläge wie ein Sturm über uns hinwegfegen und an den Grundfesten und auch Grundüberzeugungen unseres Lebens rütteln. Wenn auf einmal alles, was mir bisher Halt gab in meinem normalen Leben, wenn auf einmal alles, was mir bisher Halt gab, also meine Arbeit, die Arbeit, mein Ehrgeiz, meine Familie, meine Gesundheit, wenn das alles plötzlich wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt und du denkst dir, was hält denn jetzt eigentlich noch? Ich habe in den vergangenen Tagen einen Artikel auf Zeit Online gelesen über die Arbeit auf einer Corona-Station. Ein Patient dort hat sich ablichten lassen auf seinem Bett und wird wie folgt zitiert. Ich dachte, ich habe ja nicht viele Kontakte, das Virus werde ich schon nicht kriegen. Und wenn es ihn doch erwischen sollte, dachte er, wird es schon nicht schlimmer werden als eine Grippe. Der Mann lag eine Woche auf der Intensivstation. Er sagt darüber, die Angst war größer als jeder Schmerz. Er habe sich gefühlt, als stünde schon jemand mit der Schaufel da. Zitat Ende. Mir ist es irgendwie ins Auge gefallen. Ein ganz aktuelles Beispiel dafür, wie zerbrechlich unsere Zeltbehausung Leben ist. Paulus hat mit seinen Worten tatsächlich das Sterben vor Augen. Der Abbruch und das Abbauen des Zeltes, das ist ein Bild fürs Sterben. Paulus braucht es als ein Bild fürs Sterben. Unser Leben wird wie ein Zelt abgebaut. Am Ende weggetragen, und zwar im wahrsten Wortsinn, auf den Friedhof. Unser Leben wird auf den Friedhof getragen. Wenn ein Zelt ein paar Tage auf dem Zeltplatz steht, ihr habt das, die schon mal gezeltet haben, haben das erlebt, sicherlich, und wenn es dann abgebaut wird, dann sieht man eine plattgedrückte und vielleicht auch verfaulte Rasenfläche. Schön viereckig oder rechteckig oder rund. Da weißt du genau, hier stand mal ein Zelt. Hier stand das. Irgendwann wächst wieder Gras drüber. Sieht man nicht mehr. Ich dachte, ein schönes Bild, ne? Da, wo unser Leben stand, da, wo unser Leben stattfand, dort sehen wir am Ende oder sehen am Ende andere nur noch ein paar Hinterlassenschaften, die Erinnerungen hervorrufen an das, was mal war, aber nicht mehr ist. Unser Leben wird aufgelöst. Am Ende steht die Haushaltsauflösung. Das ist nicht unbedingt ein sehr hoffnungsvolles Bild. Ich finde es ein sehr realistisches Bild. Ein Bild, was wir oft verdrängen wollen. Aber genau da, ihr Lieben, an dieser Stelle hat Paulus etwas ausgesprochen Hoffnungsvolles zu verkünden. Wenn wir sterben, wenn unser Zelt abgebaut wird, dann haben wir ein Gebäude von Gott, das ewig ist. Da gibt es also so einen Gegensatz, ne? Unser Leben hier, ein Zelt, und dann gibt es, wenn wir sterben, ein Gebäude von Gott. Das ist das glatte Gegenteil zum zerbrechlichen Zelt. Es ist weder eine windige Bretterbude noch eine notdürftig zusammengezimmerte Notunterkunft. Es ist fest, es ist ein Bauwerk, es ist fest, es ist sicher, es ist zeitlos gegenüber dem Zelt. Es ist für die Ewigkeit gebaut, ohne Mindesthaltbarkeitsdatum, von Gott selbst. Und mit diesem Gebäude, was Paulus hier beschreibt, meint er das neue Leben, den neuen Leib, der ewig ist und keiner Vergänglichkeit mehr anheimfallen kann. Es ist der Herrlichkeitsleib der neuen Welt Gottes. Also Paulus redet nicht davon, dass da irgendwo beim Sterben schwebt da oben irgendeine Seele auf Wolke 7, die schwebt da so rum mit so Flügeln, guckt die von oben runter. Das ist ja oft so eine volkstümliche Vorstellung, ne? Da schwebt dann irgendwas da und da gucken die dann so runter, diese Seelen schweben überall. Nein, Paulus sagt, da ist ein Gebäude im Himmel, was fest ist. Das ist der neue Leib, der Herrlichkeitsleib der neuen Welt Gottes. Und diesen neuen Leib, den haben die, die als Jesus-Nachfolger sterben. Das muss man ganz genau hören. Das heißt, wer Jesus Christus im Leben und im Sterben vertraut hat. Wer Jesus Christus im Leben und im Sterben vertraut hat, der ist im Moment des Sterbens bei Jesus geborgen. Und für den steht schon in der Ewigkeit ein neuer Leib bereit. Paulus sagt, wir haben den. Wenn unser Zelt abgebrochen wird, dann haben wir das Gebäude im Himmel. Das wird nicht erst irgendwann mal gebaut. umständlich und langwierig mit Bauplanung Antragstellung und Fördermittel und sonst was. Und es dauert dann Jahre, bis das fertig ist. Wenn das Zelt hier abgebrochen wird, haben wir das Gebäude, den Herrlichkeitsleib im Himmel, wenn wir sterben. Ihr Lieben, das ist eine unglaublich trostreiche Botschaft. Eine unglaublich trostreiche Botschaft. Wenn es ans Sterben geht, zu wissen, da steht im Himmel schon was bereit. Ich habe das, jetzt schon. Das Sterben allerdings, das steht noch bevor. Und Paulus weiß das auch. Er würde eigentlich gerne einfach überkleidet werden mit dem neuen Leben. Paulus wechselt hier das Bild, das ist ganz spannend. Erst redet er von Gebäude und Zelten, plötzlich vom Überkleiden. Ich so, kann doch kein Haus anziehen. Aber er kann das, kann einfach mal das Bild wechseln. Paulus würde gerne einfach überkleidet werden mit dem neuen Leben, umhüllt werden. Ja? Wenn ihr mich hier mit diesem Talar seht, auf dem Schulhof hat mich ein Kind angesprochen und hat gesagt, bist du der Schornsteinfeger? Als ich das hier anhatte. Ich bin zur Beerdigung gegangen mit diesem Talar. Bist du der Schornsteinfeger? Sag ich, nee, ich bin der Pfarrer. Pfarrer? Wer ist das denn? Pfarrer? Warum hast du das Kleid an? Ja, also so kann es gehen. Ich habe es dann alles erklärt. Die Erzieherinnen haben sich totgelacht. Aber das nur nebenbei. Fällt mir nur gerade ein, weil ich das sage. Überkleidet, ja? Den werfe ich einfach drüber. Hat auch seine Vorteile. Ihr seht nämlich nicht, was drunter ist. Ich habe schon was drunter, keine Angst. Aber das ist das Überkleiden. Paulus würde gerne diesen Leib einfach, diesen neuen Herrlichkeitsleib einfach übergestreift bekommen, wie ein neues Kleid, ohne den Weg des Sterbens gehen zu müssen. Wunderbar wäre es, wenn der Tod einfach vom Leben, und zwar steht hier wörtlich, verschluckt werden würde. Wenn der Tod vom Leben verschluckt werden würde. Ein Schluck ist eine Sache von Sekunden. Es sei denn, man wirkt irgendwas hinter, aber ein Schluck ist gewöhnlich eine Sache von Sekunden. Das ist also die Sehnsucht, diesen Sterbensweg einfach abzukürzen und einfach von jetzt auf dann mit diesem Herrlichkeitsleib überkleidet zu werden, einfach so vielleicht einen weißen Talar drüber zu ziehen, zack, bist du fertig. Schon fertig. Ihr Lieben, ich würde behaupten, vielen geht es heute ähnlich. Wir wollen möglichst keine lange Leidenszeit und kein Dahinsiechen. Ich weiß das aus den vielen, vielen Beerdigungsgesprächen, die ich bisher geführt habe, dass Leute mir sagten, wir sind so dankbar, dass unser Vater, unsere Mutter oder wer auch immer nicht lange leiden musste. Das ist ganz menschlich. Aber solange wir im Zelt leben, solange wir auf dieser Erde leben, stöhnen wir noch unter der bedrückenden Last des Todes und des Sterbens. Ich erlebe das jede Woche, wenn ich im Krankenhaus auf der Palliativstation bin und Sterbende begleite. Wir stöhnen unter der bedrückenden Last des Sterbens. Und Paulus sagt das auch von denen, die Jesus nachfolgen. Das muss man ganz deutlich hören. Auch für sie ist der Tod wie ein letzter Feind. Da ist niemand, der heldenhaft dem Tod entgegenblickt und sagt, ja, überhaupt keine Angst, ich gehe da durch und es passt alles. Das Sterben ist vom Stöhnen begleitet. Das ist die Wirklichkeit, auch für Christen. Bei aller Ewigkeitshoffnung muss auch das einen Raum haben dürfen. Das gehört zum Echtsein unseres Glaubens. Nämlich das tiefe Seufzen über die Last des Todes als dem letzten Feind. Mitten in dem Seufzen über das Sterben aber stimmt Paulus jetzt frohe Töne an. Wir sind guten Mutes und wollen viel lieber aus dem Leib auswandern und daheim sein bei dem Herrn. So voller Gewissheit und Freude auf die Herrlichkeit in Gottes neuer Welt ist Paulus, dass er sagen kann, er würde eigentlich viel lieber sterben, um bei Jesus zu sein. Ihr Lieben, das hören wir so, aber das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Klar ist Paulus in einer schwierigen Lage. Er liegt nicht am Pool und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen, ist vielleicht mal nach Antalya geflogen und dort ein Hotelzimmer genommen, am Pool. Der ist ständig bedroht, wird verfolgt, Und man wundert sich, wer überhaupt noch weitermacht. Alles nachzulesen im 11. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Und dennoch, wie herrlich muss das eigentlich sein, was Jesus Nachfolger in der Ewigkeit erwartet? Wie herrlich im Vergleich zu unserem Zeltleben hier muss die Ewigkeit bei Jesus sein, dass man sich danach sehnen kann zu sterben. Einfach nur, um bei Jesus zu sein. Wirklich zu Hause, wirklich angekommen. Hier sind wir noch fern vom Herrn, so schreibt Paulus das. Und er meint, wir sehen ihn einfach noch nicht. Wir haben mit ihm noch nicht die sichtbare Gemeinschaft, die uns einmal in der Ewigkeit erwartet. Und deswegen leben wir hier wie in einem fremden Land. Paulus sagt, fern vom Herrn, weil wir ihn einfach noch nicht sehen. Im Hebräerbrief heißt es mal, vielleicht kennt ihr diesen Satz, denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. Wir suchen vielmehr nach der zukünftigen Stadt. Das Sterben ist also einerseits die schwerste Strecke, die wir in unserem Leben gehen müssen. Und gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, werden wir wieder erneut auch damit ständig konfrontiert, wenn wir es zulassen. Aber gleichzeitig wird das Sterben für Jesus Nachfolger zum Tor in die neue Heimat der Ewigkeit. Wer mit Jesus im Herzen als seinem Erlöser stirbt, der geht tatsächlich heim. Der ist ja nicht irgendwo oben oder also ganz volkstümliche Vorstellungen gibt es da. Jeder macht sich so seine eigenen Vorstellungen. Paulus gibt uns hier eine Antwort. Der ist daheim bei Jesus. Wer mit Jesus im Herzen als seinem Erlöser stirbt, der geht heim, der ist dann bei Jesus. Der zieht dann in die neue Wohnung ein, in das von Gott gebaute und bereitgestellte feste Gebäude, das sicher ist und einfach herrlich. Paulus sagt noch einmal, wir sind guten Mutes und wollen lieber aus dem Leib auswandern, also das hier verlassen, unser Zelthaus verlassen und daheim sein bei dem Herrn. In einer anderen Übersetzung heißt bei ihm einziehen. Lieben, ich habe es vielleicht schon hier und da mal erzählt, ich habe das schon oft erzählt. Aber ich dachte, ich muss es heute wieder erzählen, weil es so passt. Meine beiden Großeltern möchte ich nicht in den Himmel heben, in keiner Weise. Aber ich habe sie im Sterben begleiten dürfen. Und ich werde nie vergessen, wie ich das an ihren Sterbebetten erlebt habe, wovon Paulus in unserem Predigtext redet. Ich bin bis heute, auch Jahre danach, noch tief bewegt davon. Mein Großvater sagte aus seinem Sterbebett, es kommen matte Stunden. Das ist das Sterben. Aber es kommen auch Stunden der Vorfreude. Und meine Großmutter sagte auf ihrem Sterbebett, wenige Tage vor ihrem Tod, ein Leben mit Jesus, das lohnt sich. Das merkt man in solchen Zeiten wie jetzt ganz besonders, wie er durchträgt. Ich bin sehr dankbar und hoffe ganz sehr, dass ich heute Abend noch nach Hause komme. Diese Erlebnisse an den Sterbebetten meiner Großeltern werde ich nie vergessen. Und ich finde, das ist ein unglaubliches Zeugnis von dem, was Paulus hier auch beschreibt. Wir können das erleben. Menschen können das erleben, die Jesus in ihrem Leben gekannt haben, ihm vertraut haben. Ihr Lieben, Gott stiftet uns durch die Verkündigung von Paulus zur Vorfreude an. Und genau das muss auch und gerade in diesen Tagen wieder betont werden. Bei allem Schweren, was da immer wieder auf uns zukommt. Gott stiftet uns zur Vorfreude an. Jesus Nachfolger, und ich bitte um Verständnis, weil ich das einfach heute auch mal so sage. Jesus Nachfolger sollen keine verschwurbelten Verschwörungserzähler sein. Jesus Nachfolger sollen Hoffnungsträger sein in dieser Welt. Jesus-Nachfolger wissen, dass das Zelt unseres Lebens eines Tages abgebaut wird. Und dass im Himmel schon ein ordentliches Bauwerk bereitsteht, das in keiner Weise ein Vergleich sein wird mit dem Zelt hier. Daheimsein beim Herrn, das ist die Hoffnung, die wir an die Welt zu tragen haben. Daheimsein beim Herrn. Du kannst nach Hause kommen. Das ist die Hoffnung, die wir in die Welt zu tragen haben. Das ist die Hoffnung und die Gewissheit von Jesus-Nachfolgern. Das ist die Hoffnung, die wir selbst immer wieder brauchen. Und zu der wir uns anstiften lassen müssen, damit wir Hoffnungsträger und Lichtträger in unserer Umgebung